Es gibt ja das Sprichwort, das manche kennen, gib dem Affen Zucker. Jetzt gibt es vielleicht bald ein neues Sprichwort, nämlich gib dem Tiger Daten. Warum sollte ich jetzt einem Tiger Daten geben? Das ist eigentlich eine ganz witzige Analogie an einer Fabel. Und diese Fabel stammt von Thomas Gängler, der mir heute einiges erzählen wird zum Thema Datenkultur und wie du dein Unternehmen näher Richtung Data Driven bekommst.
Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
Und damit hallo und herzlich willkommen beim wahrscheinlich coolsten deutschsprachigen Data-Podcast. Und heute haben wir wieder ein, ich nenne es mal Franken-Derby vor uns. Das heißt, ich muss mich selbst auch wieder ein bisschen beherrschen, den fränkischen Dialekt nicht zu sehr auszupacken. Das heißt, alle 26 und nicht nur 24 Buchstaben zu verwenden. Aber mein heutiger Gast wohnt nämlich gar nicht so weit weg von mir. Wir sind uns aber über LinkedIn und über sein Buch, was gerade bei mir auf dem Schreibtisch liegt, näher gekommen und haben dann gesagt, lass uns doch mal zusammen sprechen. Und was er macht und wer er genau ist, das wird uns der liebe Thomas Gängler gleich selber erzählen. Hallo Thomas, herzlich willkommen und ja, jetzt die Aufforderung, sag den Zuhörerinnen und Zuhörern noch bitte mal, wer bist du, wo bist du tätig und was machst du da, vor allem im Hinblick auf Daten?
Jawohl, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und hallo von meiner Seite. Freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Thomas Gängler und genau, ich bin auch in Franken zu Hause und arbeite bei der Firma Phoenix Group bzw. Phoenix Pharmahandel in Deutschland und bin dort im zentralen IT- und Digital-Team tätig in der Domäne Data und Analytics und leite dort die Abteilung Reporting und BI Solutions. Beschäftige mich also mit allem, was Frontends betrifft, Berichtsentwicklung betrifft, Enablement von Self-Service Analytics. Und wir haben auch bei mir einen Service, der nennt sich Data Academy, wo wir auch die Data Literacy bei uns im Unternehmen erhöhen wollen. Ja, und wie du schon erwähnt hast, habe ich nebenbei sozusagen privat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Und da ich selbst keine trockenen Fachbücher mag, habe ich mich entschieden, das Buch in Fabelform zu verfassen. Also es ist eine Fabel über Data und Analytics mit Tieren, die in einem Dschungel, sozusagen einen datengetriebenen Dschungel gründen.
Sehr cool. Also du bist auch so einer der Menschen, denen neben Reporting und Analytics auf der Arbeit dann noch langweilig ist oder so langweilig ist, Bücher zu schreiben.
Ja.
Ich möchte jetzt auch nicht verschweigen, denn vom lieben Thomas, das könnt ihr im Einband des Buches nachlesen, gibt es noch andere Bücher, die sich nicht so direkt mit Daten beschäftigen. Also er ist auch, muss man jetzt mal dazu sagen, möchte ich jetzt erwähnen, Schriftsteller und ja hauptberuflich im BI unterwegs. Und da jetzt, wir haben gesagt, du hast das Buch ja über Datenkultur geschrieben und zwar eine Fabel. Und ja, wir sind bei Unfuck Your Data und als Naturwissenschaftler sind mir immer Definitionen wichtig. Deswegen sagen wir es nochmal für die, die in der Deutschunterricht, ich glaube, es war in der 5. oder 6. Klasse, wurde mal definiert, was ist denn eine Fabel?
Oh Gott, also meine Definition wäre, dass die Fabel praktisch einen Sachverhalt aus der realen Welt anhand von einer fiktiven Geschichte mit Tieren erzählt, die aber im Endeffekt menschliche Fähigkeiten haben oder männliche Verhaltensweisen haben. Und es kommt ja, glaube ich, so aus den Zeiten, wo man zum Beispiel im Mittelalter ja recht hart bestraft oder sogar umgebracht wurde, wenn man seine Meinung erzählt hat oder kundgetan hat. Vor allen Dingen, wenn sie kritisch war und der Obrigkeit nicht in den Kram gepasst hat. Und da wurde ja meines Wissens dann die Fabel verwendet, um Sachverhalte dann in spielerischer Form zu verpacken und seinen Kopf auf den Schultern zu behalten.
Das hat der Fuchs gesagt, nicht der Thomas. Ja.
Genau.
Das ist eine sehr gute Definition. Also es geht um Tiere und das Buch heißt auch Gib dem Tiger Daten, eine Fabel zum Thema Datenkultur. Fabel hast du geschrieben, hast du gesagt, weil du nicht unbedingt ein trockenes Sachbuch schreiben wolltest. Das begrüße ich extrem. Bin auch kein Fan von den trockenen Büchern. Und warum hast du das Thema Datenkultur ausgesucht, um drüber zu schreiben? Und ja, was macht denn Datenkultur aus?
Ja, ich finde es an sich ein spannendes Thema, dass man eben nicht nur sagt, okay, wir stellen jetzt da eine BI-Lösung hin, technologisch, und schauen mal, was passiert, weil das allein bringt ja noch keinen Mehrwert. Ja. Mir ging es wirklich darum, auch die Transformation von einem ganzen Unternehmen mehr mit Daten zu machen, mehr aus Daten rausholen zu wollen, mehr Offenheit für Daten und Analytics und KI zu entwickeln, darzustellen. Und das würde ich so unter Datenkultur summieren dann auch, dass ich sage, es geht nicht nur darum, eine Plattform hinzustellen, sondern darum, als Unternehmen zu lernen, wie man gemeinsam mehr aus diesen technischen Möglichkeiten, die ja heutzutage da sind, rauszuholen und vor allen Dingen Mehrwert für die Firma zu entwickeln. Und da beginnt es, finde ich, bei Mindset, was ja auch ein großes Thema im Buch ist, dass der Tiger ja sagt, ich bin der Stärkste, ich brauche keine Daten, weil ich kann euch einfach zerreißen, ja. Und dann eben auch Schritt für Schritt die Fähigkeiten dann auch ins Unternehmen reinzubringen und auch die Kultur mit Communities, mit Lernangeboten, mit gemeinsamen oder mit dem Sharing von Use Cases und der Wiederverwendung von Use Cases dann ins Unternehmen zu tragen, dass das eben keine Silos sind und keine kleine Gruppe ist, die versucht, da irgendwas zu reißen, sondern dass das Unternehmen als Ganzes einfach lernt, wie man aus Daten Wert generiert.
Ja, also kann ich nur unterschreiben. Also ich habe wenig Projekte gesehen, die wirklich an der Technologie, an der Technik gescheitert sind, sondern oft halt, wie du sagst, ne, die Kultur, das überhaupt dann, ja, wird da ein Tool hingestellt. Wir haben jetzt BI-Tool XY gekauft. Liebe IT, da ist es. Lieber Fachbereich, macht mal. Viel Spaß. Und dann ja, geht's schief, wie du sagst. Oder der andere sagt, ja, ist mir egal, die Daten, ich bin eh der Stärkste. Aber was macht denn, ja, was macht denn aus deiner Sicht eine gute Datenkultur aus? Was sind so die Kernmerkmale von so einer guten Datenkultur?
Also aus meiner Sicht fängt es schon mal an mit der Offenheit und dem Mindset, dass man wirklich sagt, man lässt sich auf neue Themen ein und stellt sich eben nicht hin und sagt, jetzt haben wir die letzten 20 Jahre keine Daten verwendet, jetzt können wir auch heutzutage noch ohne Daten entscheiden. Ja? Mhm. Ich denke, da geht es ja auch gar nicht darum, den Leuten die Kompetenz und Erfahrung abzusprechen, die ja definitiv da ist, sondern darum, einfach die Erfahrung unserer Mitarbeiter zu komplementieren, indem wir Daten, Analysen, Auswertungen, Forecasting-Methoden mit einfließen lassen, um einfach noch bessere Entscheidungsbasis zu schaffen. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, dass man sich wirklich auch darauf einlässt und vor allen Dingen auch versteht, dass es einem wirklich helfen kann. Und wenn man dieses Mindset hat, dann hat man schon mal das wichtigste Fundament. Und dann geht es, glaube ich, viel darum, wie man damit umgeht. Betrachtet jeder seine Daten als sein Eigentum, wo man keinen anderen mitreden oder mitmachen lässt? Oder beginnt man dann auch wirklich zu sagen, pass auf, wir teilen Daten miteinander, wir betrachten Daten als gemeinsames Asset und wir sharen auch unsere Use-Case-Erfahrungen miteinander, damit wir dann, Phoenix ist ja ein sehr dezentral geprägtes Unternehmen aufgrund von unserem Geschäftsmodell. Wenn ich jetzt in dem einen Land eine coole Lösung habe, ist die wahrscheinlich fürs andere Land auch wertvoll. Wenn wir aber nicht drüber sprechen und nicht kommunizieren und Erfolgsstories auch nicht teilen, dann werden wir diesen Mehrwert nicht generieren können auf einer europäischen Ebene. Und da geht es, glaube ich, ganz viel darum, da eine Kultur zu schaffen, wo man offen darüber kommuniziert und diese Möglichkeiten dann einfach ausschöpft und sich vor allen Dingen Gedanken macht, wie kann ich wirklich Mehrwert schaffen, indem ich einfach sage, ich für eine neue Technologie ein, habe ich ja erstmal noch keinen Mehrwert. Am Ende geht es ja darum, wie kann ich wirklich meine fundamentalen Business-Fragestellungen und meine Geschäftsstrategie durch Daten anreichern, unterstützen oder weiter ausbauen. Und da geht es darum, diese Haltung und diese Offenheit und diese Neugier auch ins Unternehmen zu tragen.
Ja, du hast gerade ganz viele total wichtige Sachen gesagt. Das eine, was du gesagt hast, so dieses, es ist ja nicht so, dass wir irgendjemanden eine Entscheidung oder eine Kompetenz, eine Erfahrung wegnehmen wollen, sondern wir wollen die ergänzen durch Daten. Deswegen finde ich da immer das Wort datengetrieben, bin ich mittlerweile tatsächlich einfach kein Fan mehr des Wortes, weil das so ein bisschen impliziert, die Daten würden die Entscheidung treffen, aber dem ist nicht immer so. Also manchmal ist es klar, da hast du Datenlagen, die sagen, okay, das ist sehr klar, was zu tun ist, aber oft hast du eben so Daten, die eine Entscheidung unterstützen. Da finde ich so dieses Data-Inspired, Sebastian hat das mal so schön geprägt, Data-Inspired oder Data-Supported, Data-Guided habe ich schon auch gehört. Das finde ich da ein bisschen schöner. Aber jetzt mal so die Frage, wie kriege ich denn die Leute dann dahin? Oder wie ist es, du sagst, ihr kommt aus einem sehr zentralen, ihr habt ein sehr dezentrales Umfeld. Wie kriegst du die Leute da wirklich dahin zu sagen, okay, jetzt helfen wir euch, wir bauen euch die Brücke. Dann kommt dafür aber auch mal mit euren coolen Use Cases, die ihr habt, raus aus der Deckung und zeigt das.
Ja, gibt's verschiedene Methoden aus meiner Sicht. Zum einen versuchen wir natürlich schon aus einer zentralen Sicht die Use Cases, wo wir beteiligt sind, die wirklich großen Mehrwert bieten, dann auch stark zu kommunizieren über unsere internen Kommunikationsmöglichkeiten. Wir haben eine internationale Data und Analytics Community mit Vertretern aus allen Ländern und aus den wichtigsten Business Units, wo wir dann auch mal Use Cases vorstellen, wo wir über gemeinsame Herausforderungen sprechen, über Datenstrategie dann auch sprechen als Enabler für Use Cases. Da versuchen wir natürlich schon sehr aktiv zu sein in der Kommunikation. Das alleine reicht aber aus meiner Sicht nicht aus. Also wir haben zum Beispiel in unserer Data Academy, was ich eine sehr wichtige Initiative finde, einen Data-Driven Leadership-Kurs verankert, weil ich auch sage, es bringt ja nichts, wenn ich den Mitarbeitern Data Skills beibringe, hab dann einen Haufen Power-User und deren Vorgesetzte sagen, ja, tu mal langsam, wir machen so weiter wie in der Vergangenheit. Das heißt, da wollen wir vor allen Dingen, das ist eigentlich ein reiner Activation-Kurs, dass wir einfach Neugier wecken, zeigen, was möglich ist. Auch, und das ist uns immer wichtig, mit Use Cases aus der Phoenix angereichert, damit es nicht so ist, ja, die führenden Unternehmen in der Welt machen das so, sondern dass wir wirklich mal zeigen, was gibt's eigentlich Cooles in der Phoenix schon an tollen Use Cases. Und um das noch zu stärken, haben wir letztes Jahr im November auch einen einmaligen Event gemacht, den wir aber dieses Jahr nochmal wiederholen. Wir haben es Data Driven Summit genannt und haben eine Phoenix-interne Konferenz, wenn man so will, gemacht, eine ganze Woche lang mit 21 Sessions, Präsentationen, Vorträgen aus der Phoenix, aus verschiedensten Ländern zum Thema Data and Analytics. Und es war alles virtuell, damit wir auch keine Teilnahmehürden haben. Und da haben sich, wir haben da nie damit gerechnet, also in Summe haben wir für die 21 Sessions über 3000 Registrierungen am Ende gehabt aus dem Unternehmen. Das zeigt, dass bei vielen Leuten das Thema schon auch einen Nerv trifft. Und da waren tolle Sessions dabei und richtig viel Inspiration einfach in dieser Woche dabei.
Jetzt muss ich mal ganz kurz so ein bisschen data-driven nachhaken. Ihr hattet 3000 Anmeldungen. Wie groß ist eigentlich die Phoenix gesamt, damit man so ein bisschen den Kontext kriegt?
Genau, also die Phoenix hat 48.000 Mitarbeiter in Europa, verteilt sich auf 29 Länder, wobei da natürlich viele auch keinen klassischen PC-Arbeitsplatz haben, weil unser Kerngeschäft ist ja der Großhandel. Das heißt, wir sind diejenigen, die die Medikamente in die Apotheke bringen, wenn man so will. Kennt man vielleicht, wenn man beim Apotheker steht und er sagt, oh, ich hab's gerade nicht da. Wenn zwei Stunden später dann das Medikament da ist, dann hat die Phoenix in den 2 Stunden geliefert in vielen Fällen, Wir haben aber auch noch Apothekenketten in einzelnen Ländern mit, also in Summe haben wir 3200 Apotheken in 17 Ländern und bieten auch generell einfach Dienstleistungen für die Pharmabranche an. Also wir sind praktisch ein Integrator und Mittelsmann im Herzen der Gesundheitsbranche in Europa.
Ja, das ist ja, das heißt, ihr seid so diejenigen, die dafür sorgen, dass ich da drüben meine Asthma-Medikamente in der Apotheke kriege. Dann schon mal Dankeschön dafür, dass ich da in Corona keine Lieferkettenprobleme hatte.
Genau, da haben wir auch die Impfstoffe geliefert. Da waren wir auch ganz stark beteiligt.
Cool. Und jetzt aber zurück zu deinem Data Summit. Das heißt, 48.000 Leute, wenn du jetzt euer Geschäftsmodell beschreibst, ist mir auch klar, dass ja wahrscheinlich jetzt jemand, der wahrscheinlich LKW, Translieferwagen, was auch immer sitzt und diese Sachen dahin fährt, jetzt nicht unbedingt zentrale BI-Berichte braucht. Der braucht wahrscheinlich, natürlich spielt da auch was rein, dass der seinen Alltag verbessert, indem er eine intelligente Routenplanung kriegt, was im Hintergrund passiert. Aber der wird jetzt von sich aus, wird diese Person wahrscheinlich eher weniger wahrscheinlich an so einem BI-Summit teilnehmen, weil es seinen Alltag nicht betrifft. Aber dann trotzdem 3000 Anmeldungen für eine Woche Summit, das ist schon echt ordentlich.
Genau, das waren jetzt natürlich für die einzelnen Sessions, weil wir haben das konfigurierbar gemacht. Man konnte an einer, an 10 teilnehmen, aber wir waren auch überwältigt von dem Zulauf. Also wir haben damit viel weniger gerechnet und es zeigt einfach das Interesse für das Thema. Und das war natürlich eine tolle Plattform, zum einen zu zeigen, was wir als zentrales Data and Analytics Team für Serviceangebote auch haben. Ja. Da waren viele dabei und haben gesagt, oh, das wusste ich gar nicht. Ja. Und auf der anderen Seite auch aus den Ländern raus wurden so viele tolle Use Cases vorgestellt, dass man wirklich sagen muss, Wow, da wusste ich auch einiges gar nicht, was in den Ländern gemacht wird. Und wir haben dann auch danach Umfragen gemacht. Und eine Frage, die wir gestellt haben, war, wer hatte direkt nach einer Session sofort eine konkrete Idee? Mhm. Und da haben 18% mit Ja geantwortet. Und das ist eine große Menge. Dass ich einen Vortrag gut finde, ist eine Sache. Aber dass das sofort eine Idee in Gang setzt, finde ich beeindruckend und auch sehr wichtig. Mhm. Weil da wollen wir ja eigentlich hin, dass wir viele Ideen generieren, wie wir Daten nutzen können und dann halt die besten Ideen pilotieren und am Ende dann eben in die Umsetzung bringen.
Ja, cool. Und das heißt, ihr habt eine Woche lang wirklich euch Zeit genommen. Du hast vorhin noch das andere Thema so kurz angeschnitten mit den Vorgesetzten, dass ja die Vorgesetzten auch immer sagen müssen oder die Führungskräfte auch sagen müssen, ja, mach das und nicht so, ja, toll, dass du das Power BI gemacht hast, in meinem Excel steht was anderes oder das Dashboard in welchem Tool auch immer, ja. Schön, dass du das gemacht hast. In meinem Spreadsheet habe ich selber ausgerechnet was ganz anderes, das mache ich schon 10 Jahre, so, geh weg. Das heißt, ihr habt aber auch von der Unternehmensführung einfach mal die Zeit und die Ressourcen bekommen und die Erlaubnis zu sagen, hey, ihr dürft jetzt mal eine Woche interne Schulungsmaßnahmen machen und das Thema Daten voranzubringen.
Ja, also wir haben die Idee mit unserem CIO, dem Herrn Dr. Schütz, abgestimmt. Und er hat auch gesagt, finde die Idee gut, lass es uns probieren. Und er hat aber auch gemeint, wenn wir es machen, dann muss es auch eine gute Agenda haben. Ja. Dementsprechend sind wir auch agil herangegangen, wie wir es bei den Projekten ja dann auch versuchen. Ja. Wir haben erstmal einen internen Call for Session Proposals gemacht und haben gesagt, wenn da was Gutes kommt, gehen wir den Weg weiter und wenn nichts kommt, dann verwerfen wir halt die Idee. Ja. Und dann kamen aber viele gute Vorschläge, dann haben wir eine Agenda gebaut, auch eine kleine App gebaut, mit der man sich dann registrieren kann und so weiter. Mhm. Dann haben wir es einfach mal versucht und aufgrund des Erfolgs haben wir jetzt eben gesagt, wir wiederholen es in 2024 wieder im November und es kam auch viel positives Feedback und das hat man ja selten, dass eine nach so einem Event wirklich viele Leute nochmal per E-Mail anschreiben und sich bedanken und sagen, das war total klasse. Gerade wir in Franken, ne, da ist ja Bastschor das größte Lob und nicht geschimpft ist gelobt genug. Und da muss ich wirklich sagen, fand ich total klasse, wie viel positive Rückmeldungen wir auch bekommen haben. Ne.
Also das muss man jetzt vielleicht für die nicht-fränkischen Zuhörerinnen und Zuhörer mal einordnen. Ein Bastschor ist in Franken die Eins mit Stern, ja. Also auch wenn andere Leute, andere Kulturkreise sagen würden, Bastschor ist so eher die passt, also zu Hochdeutsch passt schon, also ist schon in Ordnung so. Das geht bei den meisten wahrscheinlich als so eine zwischen 3 und 4 durch. In Franken ist es die Eins mit Stern, also wir sind da etwas zurückhaltender im Lob.
Genau, so kann man sagen, ja.
Ja, aber das ist ja echt, also finde ich eine coole Story, dass du sagst, eine Woche und dann durch das gute Feedback gleich nochmal. Das heißt, ihr seid da wirklich auf einem guten Weg, das Thema Data im Unternehmen breiter zu streuen dadurch und eben auch die Führungskräfte, jetzt, wenn du sagst, euer CEO selber hat gesagt, ja.
Der CIO hat gesagt,
mir sind diese Punkte eben wichtig, eine Agenda, ein ganz klares Ziel und so weiter. Aber dann macht es bitte, das ist ja auch ein total guter Rückhalt für so ein Projekt.
Ja, absolut. Und ich glaube, die Unterstützung und das Sponsorship ist auch wichtig, weil sonst kämpft man gegen Windmühlen an. Ja. Der Impuls, also da wurde auch der Begriff, den du jetzt nicht so gut fandest, datengetriebenes Unternehmen verwendet. Ja. Aber der kam ursprünglich auch vor ein paar Jahren von unserem CEO dann direkt auch, dass er sagt, er möchte, dass die Phoenix datengetriebener wird. Und das hat natürlich uns nochmal ganz neue Möglichkeiten gegeben. Da haben wir dann auch angefangen, die Data Academy aufzubauen, ein separates Data Science und AI Team in der Phoenix aufzubauen. Das heißt, da hat sich nochmal extrem viel bewegt. Standard Reporting haben wir schon sehr lange. Ja, seit 2002 haben wir eine Standard Reporting Lösung im Einsatz. Aber den Drive für Innovation und noch mehr aus den Daten rauszuholen. Standard-Reports wären ja deswegen nicht unwichtig. Ja. Aber man kann jetzt mittlerweile eben einfach gerade dann auch mit KI nochmal ganz andere Use-Cases bedienen und Fragestellungen beantworten. Und da muss ich sagen, ist der Drive, der bei uns schon wirklich aus der Geschäftsführung kommt, dann schon eine extrem große Unterstützung für uns.
Da möchte ich jetzt mal ein paar Ausrufezeichen setzen, weil du jetzt gerade versteckt so ein paar Sachen reingebracht hast, wo ich sage, so, das kann man eigentlich nicht laut genug sagen oder deutlich genug sagen. Zum einen, ihr hattet schon ein gewisses Standard-Reporting, das heißt, so eine gewisse Grundnutzung der Daten war schon da und damit auch eine gewisse Grundqualität der Daten.
Also wir haben auch ein Data Warehouse seit 2002, wo die Kerndaten gerade aus unserem ERP-System auch nächtlich abgezogen worden und haben auch sehr viele Standardberichte, die schon auch die wiederkehrenden Fragestellungen bei uns im Kerngeschäft auch, ich würde mal sagen, sehr operativ angehaucht, also es ist ein eher operatives Reporting, dann auch wirklich beantwortet. Und das haben wir schon sehr lange und das leistet auch weiterhin gute Dienste, beantwortet aber jetzt nicht so gut die wirklich strategischen und taktischen Fragestellungen. Und da, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren nochmal massiv nachgelegt. Auch von Business-Seite her haben sich da einige Business-Units herauskristallisiert und wurden auch aufgebaut, wie unser Operational Controlling beispielsweise, die da auch von Business-Seite extrem viel datenseitig vorantreiben.
Das ist sehr wichtig, du hast eine Business-Frage, die du durch Daten, eben durch das Datenteam beantwortest. Das heißt, du schaffst da den Mehrwert fürs Business, weil am Ende des Tages ist die IT und leider hängen so die Data und BI-Leute meistens irgendwie in der IT. Da steht immer ein großer Kostenblock drauf bei den meisten Unternehmen. Also du bist nicht direkt in der Wertschöpfung des Unternehmens. Es gibt natürlich Rechenzentrumsbetreiber und sowas, da bist du in der IT in der Wertschöpfung, Haken dran, aber Phoenix ist ja jetzt ein Pharma-Handelunternehmen. Und das heißt, diese Business-Anforderungen werden durch die Daten unterstützt und ihr habt schon diesen Unterschied gemacht, wie gesagt, dass diese wiederkehrenden Fragen, so wenn einer jede Woche kommt und jede Woche diesen Bericht von mir will oder jeden Monat, dann kann ich ja mal draufkommen und sagen, es ist ein Standardbericht, da ist er.
Ja.
Und wie sehr hat euch denn das jetzt einmal so diese Erfahrung schon geholfen, zu sagen, okay, wir gehen jetzt den Schritt weiter. Wir haben schon eine Basis, auf der wir stehen und gehen dann weiter? Oder war es eher hinderlich zu sagen, wir haben das Standard-Reporting?
Ich würde jetzt sagen hinderlich, weil der ganz große Mehrwert, und das ist ja oft die 80%, die den größten Aufwand machen, die Daten sind zumindest für die 7 Länder, die über unser, wir nennen es BI-Portal, gelaufen sind, haben wir einfach schon mal eine sehr gute Datenbasis und eine sehr detaillierte und wirklich über Jahre qualitätsgesicherte Datenbasis. Was für uns auf Corporate-Level, wenn wir gute Use Cases haben, einfach mal als Beispiel Verhandlungen mit Pharmaherstellern. Ja, da ist ja ganz wichtig, dass man eben auch das gesamte Volumen kennt. Und die Phoenix ist sehr dezentral, habe ich ja schon erwähnt, und auch durch sehr viele Akquisitionen entstanden. Das heißt, wir haben, ich glaube, 15 oder 16 verschiedene ERP-Systeme im Unternehmen. Das heißt, wir hatten die Daten für 7 Länder, aber eben nicht für die 22 anderen Länder. Ja. Und das ist immer noch eine unserer Kernaktivitäten im Moment, dass wir einfach die wichtigsten Daten für uns aus Corporate-Sicht wirklich in ein harmonisiertes Datenmodell gießen und einsammeln auch von den Ländern. Das ist sehr aufwendig. Das ist sicherlich keine leichte Aufgabe, auch gerade von der Kommunikation und Steuerung her. Allein schon auf einen Nenner, was die ganzen Definitionen der Daten betrifft, zu kommen, dass auch wirklich das geliefert wird, was wir haben wollen. Es ist eine Herausforderung, aber dann, wenn man es hat, natürlich ein extrem wertvolles Asset, weil ich dann sehr schnell neue Use Cases auf diesen Daten draufsetzen kann. Und es ist nun mal so, meistens fordern 10 Use Cases 70% die gleichen Daten erstmal an. Jeder hat vielleicht seine Spezialitäten, aber die Überschneidung ist doch recht groß. Gerade bei so einem Handelsunternehmen, wo ja auch sich nicht 1000 verschiedene Fragestellungen in der Regel ergeben. Und das ist was, wo uns das Data Warehouse, glaube ich, geholfen hat, weil wir schon einfach ein gutes Verständnis der Daten hatten, wo aber trotzdem noch extrem viel Handlungsbedarf da war, um diese Daten dann nochmal auf eine internationalere Basis zu stellen.
Das heißt, ihr habt von einer zentralen, guten Basis aus dann schon mal operieren können, sagen können, wir haben schon gewisse Erfahrungen und dann, sagen wir, wenn du jetzt sagst, man muss die Daten aus 22 Ländern einsammeln, die sind natürlich unterschiedlich, aber wenn ich von den 22, die gefehlt haben, 5 schon mal gemacht habe, dann lerne ich ja auch was und dann werden die nächsten restlichen, jetzt kommen wieder meine Mathe-Skills, ne? Die restlichen 17 dann immer leichter fallen.
Ja, das auf jeden Fall. Also da merkt man dann schon die Effekte und klar, man entwickelt sich da generell weiter und lernt vor allen Dingen auch in der Kommunikation, wie definiere ich die Daten dann auch richtig und auch der Betrieb ist halt auch sehr, man vergisst ja dann auch oft, dass man sagt, okay, jetzt kriege ich die Daten, ja, aber wir müssen ja auch sicherstellen, was ist, wenn sich Datenstrukturen in den Ländern verändern, dass die trotzdem noch so wie vorher an uns geschickt werden, muss man sehr eng monitoren, weil man halt einfach extrem viele verschiedene Quellen hat und nicht alles aus einem Quellsystem bekommt. Ja, da muss schon ein Rädchen ins andere greifen. Und da haben wir sicherlich in den letzten Jahren viele Erfahrungen gesammelt, sind aber jetzt auf einem sehr guten Weg aus meiner Sicht.
Das heißt, aber auch so die Arbeit bei euch im Data-Bereich wird jetzt nicht unbedingt weniger.
Nee, es wird eher mehr, weil immer mehr Use Cases kommen. Das ist ja auch der Effekt dann von diesen ganzen Kommunikationsmaßnahmen. wir wollen natürlich, dass mehr auf den Zug aufspringen. Dann kommen jetzt noch eine ganze Reihe von KI-Ideen noch dazu und Forecasting-Ideen. Klar, das bedeutet natürlich mehr Arbeit, mehr Datenquellen. Aber wenn man dann sieht, was für ein Mehrwert dabei rumkommt, macht es natürlich auch extrem viel Spaß.
Das heißt, da machen sich die Früchte der Datenkulturarbeit oder die ihr mit der Datenkultur ausgesät habt, dann langsam bemerkbar und sagt, es kommen jetzt wirklich mehr Leute und wollen mehr Daten, mehr Use Cases, die wir dann auch bedienen können.
Ja, nehme ich schon so wahr, dass das steigt und auch das Awareness und die Ideen aus dem Business dann auch wirklich mehr werden und auch besser werden und vor allen Dingen nicht so isoliert betrachtet werden, sondern auch wirklich mit konkreten Business-Fragestellungen oder eben auch den strategischen Zielen des Unternehmens verknüpft sind, was ja genau der richtige Weg ist.
Ja, das ist auch immer ein Punkt, den ich mal ganz wichtig finde, zu sagen, ja, weil du sagst, diese strategischen Unternehmensziele und dann die durch Daten abdecken und nicht sagen, ja, ich habe irgendwie am Golfplatz das Passwort Data gehört, jetzt macht mal Data oder ich fahre mit meinem Freund beim Gleitschirm fliegen, der macht jetzt irgendwas mit KI, lass uns auch mal was mit KI machen. Ja, du lachst, aber
ja,
diese Geschichten, die passieren absolut wirklich.
Ja, und es ist ja oft so, dass man schon noch eine konkrete Anforderung bekommt und sich erstmal fragt, ja, was ist denn eigentlich die Fragestellung dahinter? Und wenn man dann die Fragestellung kennt und erfragt, ergeben sich manchmal doch nochmal andere Möglichkeiten. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, schon wichtig, auch immer erstmal von der Problemstellung, von der Fragestellung auszugehen und dann einfach zu schauen, was kann man tun, wie können Daten helfen, welche Informationen würden euch denn ermöglichen, da bessere Entscheidungen zu fällen. Und ich glaube, dass dieser Weg deutlich besser ist. In der Vergangenheit haben wir halt auch sehr anforderungsgetrieben gearbeitet. Jemand hat uns gesagt, setzt es um. Und dann haben wir es so umgesetzt. Mittlerweile beraten wir da auch mehr und sind da viel mehr im Dialog und hinterfragen da auch mehr, um für beide Seiten dann einfach auch einen Win-Win zu generieren.
Das heißt, ihr habt euch da auch so ein bisschen die Evolution durchgemacht von dem, ich nenne es jetzt mal, reinen Erfüllungsgehilfen, der die Anforderungen umsetzt, hin zu einer wirklich beratenden Data-Funktion, der sagt, ja, ich kann dir den Bericht, so wie du ihn geschrieben hast oder wie du die Anforderungen geschrieben hast, ich kann dir das schon so geben, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt deine Frage wirklich so beantwortet, wie du sie beantwortet haben möchtest. Lass uns doch mal darüber reden.
Ja, genau. Also ich glaube, das wird immer wichtiger und da kommen wir auch immer mehr hin, dass wir dann auch gemeinsam Ideation machen und so weiter. Das ist ja schon wichtig und befruchtend dann auch.
Ja, jetzt muss ich aber nochmal eine etwas provokante Frage stellen, weil ich gerade dein Buch in der Hand habe.
Ja,
und du hast eingangs mal gesagt, also du hast es ja als Fabel geschrieben. Das heißt, du hast da sehr schön erklärt, wie die Tiere aufgrund von der Bedrohung einen data-driven Dschungel aufbauen. Und du hast das also über Datenkultur in Form einer Fabel geschrieben. Und man hat früher im Mittelalter eine Fabel verwendet, wenn man seinen Kopf auf den Schultern haben wollte, wenn man eine unangenehme Wahrheit ausspricht. Thomas, ich glaube, Enthauptungen sind in Deutschland auch out mittlerweile.
Ja.
Aber warum hast du es denn als Fabel geschrieben? Also, weil von dem, was du sagst, nehme ich jetzt nicht wahr, dass dein CIO oder CEO dir den Kopf runterhauen würden. Das wirkt überhaupt nicht so.
Nein, ist auch nicht so. Also, das ist ja wirklich nur die Historie, wo die Fabel als Gattung herkommt. Ja. Ich fand es die Fabel recht spannend, weil ich, soll man sagen, manchmal sind auch vielleicht meine Gehirnwindungen ein bisschen komisch, ja. Aber ich wollte auf jeden Fall kein reines Fachbuch machen, sondern ich wollte die Datenkultur in eine Geschichte einbetten. Das war mir wichtig. Dann habe ich halt überlegt, welche Art von Geschichte macht das Sinn? Wäre ja auch möglich gewesen, Krimi zu schreiben, wo vielleicht datengetrieben der Fall gelöst wird. Mhm. Vielleicht wird es das nächste Buch mal schauen. Aber ich hatte dann irgendwie ein Bild im Kopf von dem Tiger, der einfach sich nicht darauf einlässt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, Tiger ist schön und gut, aber da muss ja noch ein bisschen was drumrum und habe dann einfach mal so ein bisschen für mich gebrainstormt und hatte dann schon ein Bild im Kopf mit dem Papagei, der das Sprachrohr ist, kommunikativ. Dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe eine Liste gemacht, was möchte ich denn alles inkludieren, ausdrücken, welche Messages wollte ich mit reinbringen und habe mir dann überlegt, wie könnte man das mit der Tierwelt darstellen und irgendwo habe ich dann gemerkt, das funktioniert ja richtig gut, da findet man für alles eine passende Analogie und dann fand ich die Idee einfach extrem charmant, weil es wirklich eine unterhaltsame Geschichte ist mit einem vielleicht auch sehr aktuellen Kontext, dass ja die Menschen dann auch die Tierwelt bedrohen in ihrem Lebensraum Und da konnte man so viel auf einmal reinpacken, dass ich da eigentlich aus dem Grinsen immer rausgekommen bin bei der Planung. Und da habe ich einfach mal drauf losgeschrieben. Ja. Und das Einzige, wo ich dann wirklich bisschen mir mit magischen Figuren helfen musste, war dann beim Thema Automatisierung. Wie kommen die Daten dann in den Dschungel? Da musste ich dann ein bisschen in die Trickkiste greifen. Aber ansonsten finde ich, sind die Analogien aus der Tierwelt wirklich gut, ja, und sehr praxisbezogen. Und ich wollte es halt auch mit einem Schmunzeln machen und mit einem Augenzwinkern. Und ich denke, dass man so die Leute einfach besser erreicht, als wenn man immer wieder dieselbe, du musst mehr mit Daten machen, du musst auf Datenschutz achten. Ich glaube, wenn man diese Messages lebendig und greifbar verkauft, dann bleibt es noch besser hängen, wie wenn man immer nur einfach diese Buzzwords in den Raum wirft.
Ja, ich kann jetzt gar nicht wieder. Ja, also absolut. Ich muss sagen, ist dir gelungen mit dem Schmunzeln und den Analogien. Und ich bin ja auch bei dir, es ist ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also mein Eindruck ist, zumindest im deutschsprachigen Raum tendiert man oft in Fachpublikationen mehr dazu zu sagen, ich zeige jetzt, wie viele tolle Buzzwords ich kann und wie lange Schachtelsätze mit Nebensatzkonstruktionen ich bauen kann, bis man am anderen Ende der Seite mit dem Verb zwischen den Zähnen wieder auftaucht. Ich glaube, Thomas Mann war das, der das mal gesagt hat, über die deutschen Autorinnen und Autoren. Und im englischen sprachigen Raum empfinde ich das nicht so. Und deswegen finde ich es cool, dass mal aus Deutschland auch ein Werk kommt, also als Original in deutscher Sprache, das das greifbar und einfach macht. Weil das, glaube ich, auch ist der wichtige Punkt zu sagen, wir haben ja ohnehin Leute im Unternehmen, du gesagt hast jetzt 3000 Leute, die sich angemeldet haben. Und wenn ich mit dir über Data-Driven rede, da kommen wir beide schnell auf einen Konsens. Da ja, haben wir vielleicht ein bisschen Haarspalterei beim Wort, ob es jetzt Data-Driven, Inspired, was auch immer. Aber wir beide sind uns der Wichtigkeit der Daten ja bewusst oder haben da eine ähnliche Meinung. Aber die viel größere Herausforderung ist ja jetzt, Leute da abzuholen, die jetzt eben noch nicht da sind. Und ich sage jetzt mal bis hin vielleicht auch zu einer Fahrerin, zu einem Fahrer, die zur Apotheke fährt und dann vielleicht einfach jetzt wegen Data zusätzlich einen Knopf drücken muss, wenn sie angekommen ist in der Apotheke, damit einfach Daten erfasst werden, damit ja der Person dann auch klar wird, hey, vielleicht können wir deine Route demnächst besser planen, wenn du uns halt sagst, wo sind deine Probleme?
Ja, absolut. Also ich glaube, dieses Greifbarmachen für die einzelnen Betroffenen ist sehr wichtig. Und also ich finde da dieses Beispiel mit dem Datenschutz auch ganz gut. Das fand ich in einem Buch zum Beispiel, ist für mich so ein markantes Kapitel, weil ich einfach sage, wenn ich den Leuten predige, Datenschutz musst du halt beachten und so weiter, ist ja doch ein trockenes Thema, wenn man jetzt nicht gerade Anwalt ist und sowas gerne macht. Ja. Mhm. Wenn ich dann aber in der Geschichte erzähle, dass das Chamäleon plötzlich Angst hat, am See etwas zu trinken, weil es sagt, ja eigentlich können ja jetzt die wilden Tiere oder die Fleischfresser vorhersagen mit KI-Algorithmen, an welchem See ich als nächstes trinke und können mir dann auflauern und mich auffressen. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Ebene. Da kann man sich reinfühlen, da kann man sich reindenken, da versteht man dann auch die Nöte und dann versteht man auch, ja, eigentlich ist das mit dem Datenschutz schon keine so schlechte Idee. Und ich finde, das sind Analogien einfach viel mächtiger, als irgendeinen Gesetzestext vorzubeten.
Ja, ich hatte auch Datenschutzschulungen, in denen ich mir gewünscht hätte, mich wie ein Chamäleon unsichtbar machen zu können. Ja, ich weiß, sie sind nicht unsichtbar, die tarnen sich. Aber ja, bin ich voll bei dir, sagen, das muss einfach greifbarer werden. Und gerade im Thema Datenschutz, da muss ich immer einen Punkt noch machen. Du hast es nämlich vorhin erwähnt, dieses Data Sharing, was ja wichtig ist im Unternehmen versus Datenschutz vor Externen. Und das ist so, wo ich immer sage, Leute, im Unternehmen sollten wir alle ein paar gemeinsame Ziele haben. Und mein Eindruck ist eben, dass oft viel mehr Aufwand betrieben wird, meine internen Daten vor internen anderen zu schützen, als die wirklich vor dem Zugriff von außen zu schützen. Und das, finde ich, ist ein fundamentales Problem oft.
Ja, absolut. Also ich bin da auch eher ein Verfechter von der Demokratisierung der Daten im Unternehmen, wo es halt Sinn macht. Ich meine, es gibt immer sensible Daten, die man dann gesondert betrachten muss. Aber an sich glaube ich auch, wenn die Daten jetzt nicht sensibel sind oder jetzt in irgendeiner Form ein Schaden entsteht, wenn ich Mehrwert daraus generieren kann, dann sollte ich sie auch bereitstellen und verfügbar machen. Weil sonst habe ich ja ungenutzte Assets dann letzten Endes. Und klar, dass der Schutz des Zugriffs von außen extrem wichtig ist. Ja. Sieht man ja leider immer wieder und wird ja gefühlt steigt ja wirklich exponentiell an, ja, die Anzahl der Hackerangriffe auf irgendwelche Unternehmen, und ist sicherlich ein unheimlich kritisches Thema, ja.
Weil wir in Franken sind, ich hatte gestern in einem Lokalradio zufällig, als ich mit dem Auto unterwegs war, gehört, dass der arme Mensch, der da ein Gewinnspiel gewonnen hat, die letzten Wochen damit beschäftigt war, Rechner wiederherzustellen wegen Ransomware.
Oh, ja.
Also ja, glaube ich auch nochmal an der Stelle so der Hinweis, dass, also ne, einfach möchte ich den Hinweis machen, Datenschutz von außen ist was anderes als Data Sharing intern, und da müssen wir auch immer auf den Kontext gucken. Und damit, lieber Thomas, geht's jetzt schon Richtung Ende. Du hast es vorhin gesagt, du hörst deine Podcasts oft auf Dienstreisen, und damit du nicht irgendwie einen 6-Stunden-ICE-Zug musst, um einen Podcast zu hören, versuche ich auch immer die Episoden unter einer Stunde zu halten.
Ja.
So. Und von dem her würde ich dir gerne zum Abschluss noch zwei Fragen stellen, denen sich jeder Gast, jede Gästin hier stellen muss. Denn was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
Ich würde sagen Farewell von Aventasia. Weiß nicht, ob du das kennst. Unglaublich guter Sänger.
Ah, ja. Aventasia ist, ich musste kurz denken, das ist der Sänger von Edguy, ne?
Ja, genau. Und ist ja eher so ein Projekt, aber unglaublich kraftvolle Liveband. Gerade weil sie eben nicht ständig in der gleichen Besetzung spielen.
Kann ich bestätigen. Ich habe sie tatsächlich auf dem Festival mal live gesehen.
Okay, cool. Ja, die spielen in Bamberg hier bei mir um die Ecke. Haben sie auch öfter mal gespielt. Mhm. Und da waren wir auch schon öfter auf Konzerte.
Cool. Und dann die zweite Bitte. Und zwar darf jeder hier Buchempfehlungen oder muss jeder ein Buch empfehlen. Und es gibt Einschränkungen, die muss ich jetzt bei dir ja direkt in die Liste gucken. Denn bitte bei dir an der Stelle noch ein bisschen Werbung natürlich für dich. Kein Buch, was jetzt Thomas Gengler, Jonas Phillips oder Tom Davids als Autor hat, denn das sind so die Pseudonyme, unter denen du die Nicht-Data-Bücher veröffentlicht hast, also kein Eigenwerk bitte, und jetzt keine, ich nenne es jetzt mal ab 18 Literatur, die irgendwie komische, sehr seltsame Blicke auf sich ziehen würde im Büro, aber ansonsten bist du wirklich frei, empfehle uns ein Buch, wo du sagst, das sollte man gelesen haben, von Graphic Novel bis Sachbuch, Data Science, BI. Go for it.
Okay, dann mache ich eher einen Roman. Und zwar ist auch wieder eher ein aktuelles Thema dann. Shogun ist ein sehr, sehr altes Buch eigentlich, aber ist ja jetzt die Fernsehserie dazu auch wieder rausgekommen. Und finde ich ein total klasse Buch, weil es auch im Arbeitskontext gerade, wie man mit Geduld und Taktik und einer langfristigen Strategie seine Ziele erreichen kann, ist ja so ein bisschen die Stärke der japanischen Hauptfigur von dem Buch. Und von dem her, glaube ich, sehr spannend, weil man sich da auch viel abschauen kann, wie man eben eine Strategie gut in die Tat umsetzen kann. Und ein unheimlich spannendes Buch über das japanische Mittelalter.
Cool, also ja, als Kendoka bin ich sowieso ein bisschen Japan-affin. Von dem her, danke Thomas für die Empfehlung und natürlich auch ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Interview. Natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank, dass ihr die Folge bis hierhin angehört habt. Und an dieser Stelle wie immer die Bitte, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr würdet mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr jetzt auf Abonnieren, Folgen klickt, wo ihr auch immer das da heißt in dem Player, wo ihr den Podcast hört. Und natürlich der liebe Thomas ist auf LinkedIn aktiv, teilt da auch einige Inhalte zum Thema Data, also folgt ihm da unbedingt. Und natürlich auch, wenn ihr das sehr zugängliche Buch Gibt dem Tiger Daten mal lesen wollt oder Fragen dazu habt, kommt auf ihn zu. Wer mir noch nicht folgt oder mit mir vernetzt ist, holt es bitte unbedingt nach. Und damit macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr da auch wieder dabei seid.